Wie ist es, mit einer sichtbaren oder unsichtbaren Beeinträchtigung an der Universität Trier zu arbeiten? Wie gestaltet sich der Arbeitsalltag? Wissen die KollegInnen Bescheid? Welche Hürden und Barrieren tun sich auf? Und was hat es mit dem Status der Schwerbehinderung auf sich? Diesen und weiteren Fragen wollen wir in diesem folgenden Audio-Feature nachgehen. Mein Name ist Nathalie Bessler. Bei mir wurde Multiple Sklerose diagnostiziert, kurz bevor ich meinen Job an der Uni Trier begonnen habe. Man sieht mir die Diagnose aber nicht an. Ich arbeite in der zentralen Studienberatung und bin auch in der Schwerbehindertenvertretung aktiv. Schön, dass ihr zuhört und ein herzliches Willkommen auch an meine beiden Gäste hier, Johannes Linz, Informatiker und wie ich in der Verwaltung der Uni Trier tätig. Und Dr. Daniel Beschur, akademischer Oberrat und Dozent im Fach Soziologie. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Während man mir meine Diagnose ja nicht ansieht, kannst du, Daniel, deine Beeinträchtigung im Arbeitsalltag gar nicht verbergen. Kannst du uns aus deinem Uni-Alltag im Rollstuhl berichten?
Tatsächlich finde ich das gar nicht so leicht, meinen Alltag im Rollstuhl zu beschreiben. Für mich ist das ja Alltag und als solches nichts Besonderes. Ich bin schon seit meinem Unfall mit 13 Jahren gehbehindert, in komplett querschnittsgelähmt. Und dann wird die Bewegung als Gelähmter mit Rollstuhl zum also erweiterten Körper sozusagen. Und wie bringt man das jetzt näher, was man da für Erfahrungen macht? Vielleicht, wenn man versucht, das konkret zu beschreiben. Aber mein Arbeitsalltag findet ja zunächst mal hauptsächlich an einem Schreibtisch statt und daher vielleicht gar nicht so viel anders wie Leute, die gehen können. Die sitzen dann auch am Schreibtisch und ich sitze auch. Der Unterschied ist jetzt vielleicht, dass ich nicht immer im Schreibtischsessel sitze, sondern im Rollstuhl sitzen bleibe. Schwierigkeiten im Büro tauchen dann auf, wenn ich was aus einem oberen Regal benötige, wo ich nicht mehr hinkomme. Oder wenn ich eben in andere Räume komme, die nicht so viel Platz haben, wo ich dann mit dem Rollstuhl Schwierigkeiten kriege. Ich muss ja dann in meiner Arbeit auch in andere Gebäude, in Gremien tätig und wo ich dann Schwierigkeiten haben kann, in die Räume hineinzukommen oder die Wege zu finden oder dann sind die Wege vielleicht nicht hinreichend barrierefrei. Darüber werden wir später noch genauer reden. Ein Teil meiner Arbeit besteht auch im Arbeiten mit Büchern. Ich lese viel und Bücher finde ich in der Bibliothek, wenn ich sie nicht selbst besitze. Und die Bibliothek ist natürlich auch teilweise schwierig. Es gibt Teile in der Bibliothek, die gar nicht zugänglich sind, weil es da Stufen gibt. Andere Teile in der Bibliothek sind relativ schmal, dass man mit dem Rollstuhl kaum oder gerade noch durchkommt. Und manche Regale sind so hoch, dass man dann nicht hinaufkommt, um die Bücher rauszuholen, wo man dann als Rollstuhlfahrer auf Hilfe angewiesen ist. In meinem Fall dann auf Hilfskräfte, die einem die Bücher dann unter Umständen aus der Bibliothek holen, scannen und ähnliche Hilfstätigkeiten übernehmen können. Ich bin dann auch in der Lehre tätig mit Studierenden. Und auch da sozusagen ist dann wieder die Frage, wie barrierefrei sind die Räume, in denen ich lehre. Seminarräume, die vielleicht eng sind, Schalter für die Beamer zu bedienen, die versteckt sind oder verstellt sind manchmal, oder Hörsäle, wo das Podium nicht hinreichend barrierefrei ist, auch die dann Schwierigkeiten bereiten. Wobei auch da finde ich dann Unterstützung auch darin, dass ich bei Raumbuchungen für die Lehre entsprechend bevorzugt werde von der Raumvergabe, die das berücksichtigen, dass ich auf bestimmte Räume angewiesen bin. Als Forscher bin ich dann auch außerhalb der Universität unterwegs, wo man dann halt auch wieder die üblichen Schwierigkeiten der Barrierefreiheit hat als Rollstuhlfahrer. Bei Kongressen, Tagungen wird dort Barrierefreiheit hinreichend berücksichtigt. Die Räume, in denen die Vorträge stattfinden, oder andere Events der Tagung stattfinden oder wenn dann im Anschluss an Vorträge man noch was trinken geht oder was essen geht, sind Restaurants zu finden, die hinreichend barrierefrei sind, gerade in Trier mitunter sehr schwierig. Oder dann oft bei solchen Tagungen Stehbuffets, wo die anderen Leute alle stehen und miteinander reden, wo man dann als sitzende Person in die Gespräche nicht mehr eingebunden sind, weil man es zu wenig versteht, weil über einem gesprochen wird, anstatt mit einem.
Ja, eine gute technische Ausstattung am Arbeitsplatz oder auch mehr Aufmerksamkeit der stehenden und laufenden Menschen um dich herum können also schon ein bisschen helfen. Johannes, deine Beeinträchtigung sieht man dir auch nicht an. Kannst du uns erzählen, womit du es zu tun hast und wie du durch deinen Arbeitstag kommst?
Also die großen Probleme mit ADHS sind Selbstorganisation, Zeitmanagement, Deadlines und wichtige Storybeats im Kopf zu behalten. Darüber den Überblick zu behalten, das fällt mir teilweise sehr schwer. Weswegen es halt gut ist, sich einen ordentlichen Kalender zu führen und quasi sich da auch jede Deadline dergleichen aufzuschreiben, häufig in Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen zu bleiben, zu zeigen, wo man gerade arbeitet, wo nicht, wo dies und jenes ist, um eine externe Struktur zu schaffen, um eine innere Struktur quasi aufzuzwingen. Im Arbeitsalltag häufige Dinge, die halt vorkommen, ist, dass es Probleme in der Priorisierung gibt, dass ich Dinge zuerst mache, die vielleicht hätte später gemacht werden können. Es gab jetzt so diese Matrix von wichtig und dauert, unwichtig und keine Zeit und wichtig und kurz, dass man da quasi die Prioritäten setzt und das fällt mir halt immer sehr schwer. Da hilft meine Vorgesetzte sehr, dass man quasi eine schriftliche Organisation macht von dieses Problem dann, dann, dann und dann. Und davon profitiere ich sehr in meiner Arbeit. Auch ein Problem ist die Kommunikation zwischen mir als jemand, der ADHS hat und Leuten, die kein ADHS haben, ist dann teilweise entweder zu grob oder zu einfach anders. Es ist quasi wie, als würde ich auf einer anderen Wellenlänge funktionieren. Das ist ein Problem, welches mich seit meiner Kindheit quasi belastet hat und damals schon für viel Einsamkeit und Missverständnisse und Probleme in Schule und auch zu Hause geführt hat. Bei mir wurde das ADHS sehr früh diagnostiziert, mit 6 Jahren, aber gerade heutzutage ist es auch so, dass viele später Diagnose bekommen und wissen, das ist der Grund, wieso ich anders getickt habe als alle anderen. Und das für diese Leute quasi eine Erleichterung ist, beziehungsweise ein unbekanntes Problem zu benennen. Und das ist unglaublich viel wert. Ich nehme Medikamente, um mein ADHS unter Kontrolle zu bringen, also Medikinet bzw. Ritalin. Und dieses hilft einem zumindest am Ball zu bleiben und diese Struktur aufrechtzuerhalten. Meine Vorgesetzte ist sehr, sehr verständnisvoll und weiß davon auch. Aber ich hatte schon häufiger Stress mit Kolleginnen und Kollegen, wo eine diplomatische Lösung dann in Zusammenarbeit mit meiner Vorgesetzten erarbeitet werden musste. Ansonsten weiß ich nicht, wie ich genau meinen Arbeitsalltag noch vernünftig weiter ausführen kann, weil es ist halt mein Alltag, es ist meine Normalität. Und ich weiß gar nicht, welche Besonderheiten jetzt wichtig sind für andere, die es nicht haben, zu benennen, außer die klassischen Dinge, die eindeutig sind auf ersten Blick.
Aber die ADHS bringt ja nicht nur Defizite für alle, die Beeinträchtigung vielleicht nicht kennen. Das ist ja auch ein großes kreatives Potenzial, was du hast. Kannst du kurz berichten, wie du das einsetzen kannst?
Ja, also es hat schon einige Vorteile. Also ein Konzept, welches zum Beispiel medizinisch etabliert ist, ist der Hyperfokus. Das heißt, wenn man quasi ein Thema, ein großes Interesse dran zeigt, kann man sich unglaublich lang dran arbeiten, sich rein recherchieren, die Zeit vergessen. Bevor man sich versieht, ist es abends spät und man hat den ganzen Tag nichts gemacht, als Papers zu lesen oder sich in Dokumentation einzulesen. Und gerade bei Problemen, die einer schnellen Lösung bedürfen und wo andere nicht weitergekommen sind in Porter, also auf der technischen Seite, weil ich ja für die Administration des Prüfungs- und Veranstaltungsmanagements in Porter zuständig bin, ist häufig so das Problem, wo kein anderer die Lösung gefunden hat, mir dann relativ zügig einfällt und es dann funktioniert und die Leute dann alle erleichtert sind, dass es jetzt wieder funktioniert.
Als ich mich damals auf die Stelle an der Uni Trier beworben habe, hatte ich mich gleichstellen lassen. Das heißt, ich habe einen sogenannten Grad der Behinderung von 30 und wurde per Antrag beim Jobcenter mit den Schwerbehinderten gleichgestellt. Ich konnte dann, was man so oft bei Ausschreibungen sieht, bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt werden. Das schien mir aber vor allem eine Formsache zu sein. Ich war ganz selbstbewusst im Vorstellungsgespräch und auch sicher, die Stelle zu bekommen, denn ich war ja qualifiziert. Erst im Nachhinein hat man mir erzählt, wie viel Überzeugungsarbeit geleistet werden musste, bevor die Zusage kam. denn die Multiple Sklerose hat einen sehr schlechten Ruf. Und man scheint generell davon auszugehen, dass Mitarbeitende mit einer Beeinträchtigung eher zu einer Last werden. Wie war der Einstieg in den Job bei euch, Daniel?
Ich hatte mich auf eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle beworben, deren Ausschreibung ganz gut auf mein akademisches Profil gepasst hat. Auf meinen Status als gehbehinderte Person in der Bewerbung hinzuweisen, erschien mir als alternativlos. Gehörte zu mir zur Person dazu. Und wenn ich das nicht angebe und im Rollstuhl daherkomme, kommt es auch nicht gut an. Und von daher ist mein Behindertenstatus auch von vornherein bei der Bewerbung klar gewesen. Welche Rolle dieser Status dann spielte dafür, dass ich den Job bekommen habe, kann ich nicht nachvollziehen. Da war ich nicht eingebunden oder habe ich dann auch nie nachgefragt. Aber ich gehe schon davon aus, dass ich vor allem auch wegen meiner Qualifikation die Stelle erhalten hatte. Ich wurde eben eingeladen zu einem Vortrag und einem Gespräch mit einer relativ großen Kommission, wo Behinderung schon auch angesprochen war, aber ich kann es jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Und als ich dann die Stelle bekam und hierher kam und den Einstieg hatte, wurde mir dann auch von vornherein Hilfskraftstunden eben von der Abteilung zugesichert. Ich erhielt auch einen größeren Büroraum, sodass ich mit dem Rollstuhl da gut zurechtkomme. Was vielleicht dann in Bezug auf Barrierefreiheit sich herausstellte, Hörsäle eben alle barrierefrei für mich als Lehrenden. Und mein Büro liegt im 4. Stock und die einzig benutzbare Toilette ist im Erdgeschoss unseres Gebäudes. Was dazu führte, dass wenn ich jetzt mal schnell austreten muss, erstmal am Aufzug stand und warten musste. Gott sei Dank, seit die Toilettenanlagen im Gebäude erneuert werden musste, konnte ich erreichen, dass die Umbauten mir jetzt eine Herrentoilette anbieten, die ich auch benutzen kann. Also das ist keine reservierte Toilette nur für Behinderte, sondern es ist einfach eine Toilette, die groß genug ist, was eine große Erleichterung für meinen Arbeitsalltag ist.
Johannes, wie war der Einstieg an der Uni Trier bei dir?
Im Gegensatz zu dir, Nathalie, habe ich meine Behinderung nicht kundgetan im Vorstellungsgespräch. Aber gerade auf Wahrnehmungsebene und wie ich halt rede, schneller, plötzlich an der gleichen hat halt früher in vergangenen Bewerbungsgesprächen zu Problemen geführt. Das war die eine Sache, die bei der Uni mir schon sehr gut aufgefallen ist. Das Interviewteam schien offenherzig, tolerant und neugierig zu sein. Das Fachgespräch habe ich super bestanden und konnte damit guten Gefühl aus dem Bewerbungsgespräch rausgehen. Aber ich habe später erfahren, dass auch bei mir Überzeugungsarbeit geleistet werden musste. Nicht wegen der Behinderung, die ich sowieso nicht erwähnt habe, sondern weil ich nur eine Ausbildung zum Fachinformatiker abgeschlossen hatte und mein Universitätsstudium nicht komplett zu Ende geführt hatte. Letztlich hat es dann doch geklappt und ich arbeite jetzt seit Oktober 2021 an der Uni.
Wie waren so die ersten Monate mit Porter?
Die ersten Monate mit Porter waren sehr, sehr interessant. Ich habe quasi von der Pike auf alles lernen müssen, weil die Stelle schon seit einem halben Jahr nicht mehr besetzt war. Das heißt, ich hatte niemanden, der mir die Infos übergeben konnte. Also war ich damit beschäftigt, mich da einzulesen, zu testen, zu arbeiten, Prüfungsordnungen abzubilden, Support-Tickets zu beantworten, das alles von Grund auf zu lernen. War also eine spannende und auch sehr anstrengende, aber belohnende Zeit, weil es halt dieses Lösen von Problemen einfach eine meiner Stärken ist. Und es kam auch schon früher zu Problemen mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Da konnte aber meine Vorgesetzte dieses in einem klärenden Gespräch zu einer Lösung führen, dass es dann geklappt hat. Und das waren so die ersten Monate, wo ich mich da in das System reinfuchsen konnte und dann relativ schnell relativ kompetent geworden bin.
Das heißt, deine Chefin war von Anfang an auf deiner Seite und hat deine Bedarfe auch erkannt. Wie ist es mit den anderen Kolleginnen gelaufen? Daniel, wie war das bei dir?
Damit habe ich eigentlich hauptsächlich positive Erfahrungen gemacht, also mit Kolleginnen und Kollegen. Gerade aus der Kollegenschaft, mit der man dann mehr zu tun hat, mit der man dann vielleicht auch mal außerhalb der Uni Kontakt hat und die dann auch meine Barrieren, mit denen ich konfrontiert werde, miterleben dürfen, haben dann auch oft Sensibilität dafür entwickelt, die sie vorher nicht hatten. Generell sehe ich da, was mich betrifft, eigentlich gute Zusammenarbeit. Rücksicht dort, wo es notwendig ist, Kollegenschaft auf Augenhöhe.
Johannes, welche Sorge hat sich denn da noch mit verbunden, gerade im Umgang mit den Kolleginnen, wie du wahrgenommen wirst?
Also es war so mehrere Sachen. Auf der einen Seite war ich dann halt immer ein bisschen seltsam und auf der anderen Seite habe ich vielleicht auch dann vorschnell oder zu grob auf Sachen geantwortet, ohne zwangsweise, dass es ein bisschen empathielos rübergekommen ist, beziehungsweise verständnislos, obwohl das gar nicht so gemeint war. Es war einfach meine Art, die Sachen so anzusprechen und dann halt teilweise relativ wenig Rücksicht auf die Gefühle meiner Kolleginnen und Kollegen zu nehmen. Also zumindest ist das die Außenwirkung gewesen. Aber für mich war es halt gar nicht in den Sinn gekommen, dass es so verstanden werden konnte. Und das waren dann halt die meisten Gespräche, die mein Vorgesetzter mediieren musste. Dass es hieß, ja, da musst du einfach mehr Verständnis und Empathie gegenüber deinen Mitmenschen gegenüberbringen oder zumindest dir nochmal mehr Mühe geben, dich darin hineinzuversetzen, auch wenn mir das, weil ich halt anders ticke, ein bisschen schwerer fällt als anderen Leuten. Das war so der Hauptinhalt. Mittlerweile verstehe ich mich sehr gut mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Und wir sind ein gutes Team geworden. Wir hatten jetzt auch wieder einen Neuzugang und die passt auch super rein. Und es gab auch jetzt viel, viel weniger Sachen irgendwie, wo meine Vorgesetzte sagen musste, da hat es in der Kommunikation nicht geschafft. Vor allem, weil jetzt, wenn ich selber merke, wenn ich irgendwie in der Mail mich falsch ausgedrückt habe, dann direkt noch eine Mail hinterher schrecke, dann sagen, nein, so war das nicht gemeint. Wenn ich dann merke, ah, so könnte das verstanden werden. Und das hilft unglaublich.
Die Uni Trier wurde ja schon in den 1980ern als barrierefrei zertifiziert. Das betrifft vor allem die bauliche Barrierefreiheit. Daniel, würdest du sagen, dass du gut barrierefrei von A nach B kommst auf dem Campus?
Ja, sarkastisch würde ich einmal fragen, wer das zertifiziert hat. Aber seit ich hier bin, also ich kam im Herbst 2008 hier, hat sich schon auch einiges verbessert, muss ich sagen. Das mit den Toiletten habe ich ja schon erwähnt. Wenn ich jetzt auch in anderen Gebäuden zu tun habe, wenn ich da im Senatssaal sitze, muss ich nach wie vor im Keller die Toilette suchen. Das größere Problem war Hörsäle, die zwar für Zuhörerinnen barrierefrei sind, die können oben in der obersten Reihe mit Rollstuhl sitzen und dann zuhören, was da unten am Podium gesprochen wird. Aber zum Podium kommt man da mit dem Rollstuhl in der Regel nicht. Das Audi Max hat den Zugang hintenrum über die Bühne, also auf das Podium. Allerdings der Eingang war nur durch einen relativ steilen Weg mit Rasenziegeln erreichbar. Und als ich dann eine größere Vorlesung übernehmen sollte, wo ich aufs Audi Max angewiesen war, war es erstmal notwendig, deutlich zu machen, dass ich da nicht raufkomme im Rollstuhl. Rasenziegel sind schon in der Ebene kaum bewältigbar mit dem Rollstuhl, wenn man dauernd hängen bleibt. Aber wenn es bergauf geht, wird es unmöglich. Da war die Überzeugung der LBB, also der Landesbaubehörde, dass da ja ein Parkplatz ist. Ich könnte ja mit dem Auto rauffahren. Und mit Hilfe der Schwerbehindertenvertretung und auch der Unterstützung des Ministeriums aus Mainz gelang es uns dann mühsam, die LBB davon zu überzeugen, dass das geändert werden muss, wonach dann neue Pflasterung kam, die man dann auch mit dem Rollstuhl bewältigen konnte. In den letzten Jahren wurde da einiges ein bisschen verbessert, dass Wege neu gepflastert werden, aber es gibt immer noch Teile am Campus, die da schwierig sind. Vielleicht Mensa, die Theken sind oft so hoch, dass man nicht sieht, was man sich da für einen Teller nimmt und was da drauf ist. Und Teile von der Mensa, wo man sitzen kann, sind nur mit Stufen zu erreichen. Oder die Rampe ist so steil, dass man das Essen verliert, wenn man da runterfährt. Es ist nicht alles ganz wirklich barrierefrei sozusagen. Also man muss sich dann die Barrierefreiheit dann auch erarbeiten ein bisschen und dann, dass man dann hier besser zurechtkommt. Und man muss dann auch kämpfen. Also ich hatte da meine Erfahrungen mit der LBB, wo bei einer Veranstaltung auch mal gemeint wurde, Behinderte müssen nicht überall hin, ja, wo einem dann einfach die Luft wegbleibt. Aber ja.
Johannes, für deine Beeinträchtigung spielen bauliche Barrieren ja nicht so eine große Rolle. Aber bemerkst du vielleicht andere Barrieren in deinem Arbeitsalltag? Wenn ja, welche sind das?
Also Im akademischen und schulischen Rahmen gibt es für ADHs Betroffene ja Nachteilsausgleiche, die dann auch in Anspruch genommen werden können. Was ich mir im Beruf wünschen würde, wäre eine Anlaufstelle für neurodivergente Menschen, die an der Uni auch arbeiten, um dort vielleicht Zugang zu Ressourcen zu bekommen, die gebraucht werden können, zum Beispiel eine Liste von Psychiatern und dergleichen oder halt auch Probleme und Konflikte mit dem Arbeitgeber oder Vorgesetzten lösen können mit zusätzlicher Rücksicht darauf, wie die neurodivergente Person tickt. Also so formale Barrieren wie für den Daniel, die sehe ich jetzt nicht in meinem Berufsleben, zumindest keine, die systemisch so leicht adressiert werden können. Weil wenn eine bauliche Maßnahme gemacht werden muss, um eine Sache zum Beispiel rollstuhlgerecht zu machen, dann wäre einfach umzusetzen, es dauert nur ewig. Und die Frage ist, wenn man halt systemisch die Leute sensibilisieren müsste für Neurodivergenz, das klappt einfach nicht. Das kann man nicht von Leuten erwarten. Deswegen versuche ich zumindest nicht von besonderer Rücksichtnahme meiner Kollegen und Kolleginnen abhängig zu sein. Das könnte allerdings auch ein internalisiertes Problem sein, dass ich halt schon seit meiner Schulzeit mir gesagt werden soll, dass ich normal sein soll. Und das dann halt einfach internalisiert habe, dass meine Bedürfnisse oder besonderen Bedürfnisse nicht so wichtig sind. Für Leute mit kognitiven Beeinträchtigungen wiederum gibt es Möglichkeiten, die konkret gemacht werden können. Zum Beispiel die Aushänge und die Handreichung der Personalabteilung und anderer Abteilungen in einfache Sprache zu übersetzen. Und da, denke ich, kann noch einiges gemacht werden. Ich habe jetzt die Inklusionsvereinbarung, die du erwähnt hast, noch nicht gesehen, weil sie ja noch relativ jung ist. Aber ich denke, das ist schon mal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung.
Das hoffen wir auf jeden Fall. Ja, die ist ganz frisch unterschrieben, jetzt im Februar erst die Inklusionsvereinbarung zwischen Hochschulleitung, Personalrat und der Schwerbehindertenvertretung. Die Uni Trier erfüllt auch, knapp zwar, aber immerhin die Quote von 5% aller Mitarbeitenden mit einer Schwerbehinderung. Würdet ihr denn sagen, dass damit jetzt schon genug getan wurde für das Thema Inklusion oder braucht es tatsächlich ein Umdenken an der Uni Trier? Daniel?
Ich würde es nicht unbedingt nur an dieser Quote festmachen wollen. Ich nehme wahr, dass in den letzten Jahren da auch sich sehr viel verändert hat an der Universität, beziehungsweise von der Universität habe ich auch oft sehr viel immer Unterstützung erfahren. Es war dann oft eher, was die baulichen Maßnahmen eben betrifft, eher das Problem mit der LBB, denen klarzumachen, was ich brauche und dass das notwendig ist. Von daher, auch was bauliche Maßnahmen betrifft, hat sich da einiges bewegt in den letzten Jahren, dass Wege verbessert wurden und dass da auch die Kommunikation anders ist, dass man mit den Betroffenen mehr spricht und mehr auf die hört, was die denken, wo Schwierigkeiten bestehen und wie man die vielleicht lösen könnte. Und ich merke das eben auch, weil ich für Prüfungsausschüsse zuständig bin und seit dieses Angebot für Nachteilsausgleiche für Studierende, für Prüfungen und schriftliche Arbeiten stärker bekannt gemacht worden ist und wie das Verfahren ist. Da hat sich sehr viel verändert in der Wahrnehmung, jetzt eben auch von nicht sichtbaren Beeinträchtigungen, gerade in dem Bereich.
Johannes, wie siehst du das?
Also ich persönlich finde es gut, dass die Uni quasi diese Quote erfüllen kann, während andere Unternehmen einfach die Strafe zahlen und dann weiter so tun, als wären so tolerant und fortschrittlich. Und ich denke auch, dass wir gesellschaftlich die letzten Jahre weitergekommen sind, neurodivergente Personen zumindest nach ihren Bedürfnissen zu berücksichtigen. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass diese Akzeptanz und Toleranz teilweise oberflächlich ist. Auf der anderen Seite können wir ja nicht erwarten, dass jeder sich mit ADHS tief auseinandersetzt. Wir müssen trotzdem miteinander kommunizieren und einen gemeinsamen Grund finden. Aber das ist ja eine Sache der Empathie und ich denke, dass da jeder Mensch zumindest da Rücksicht nehmen kann. Ich erwarte von der Uni weiterhin, dass sie sich einsetzt dafür, dass Inklusion auch gelebt wird und dass es entsprechende Anlaufstellen für Studierende und Mitarbeitende gibt.
Ja, die Schwierigkeit besteht ja vor allem darin, dass insbesondere Mitarbeitende mit einer unsichtbaren Beeinträchtigung meistens nicht herumerzählen, was sie haben, sondern einfach meistens froh sind, wenn sie ihren Arbeitsalltag geschafft bekommen. Aber Mitarbeitende der Uni, die eine Beeinträchtigung haben, können ja auch, so wie ihr, eine Vorbildfunktion erfüllen, sodass zum Beispiel neurodiverse Studis oder solche, die im Rolli unterwegs sind, sehen, ach guck, das geht. Ich danke euch beiden dafür, dass ihr heute bei diesem Gespräch dabei wart und zu mehr Sichtbarkeit auch von Menschen mit Beeinträchtigungen an der Uni beitragt. Wenn ihr jetzt zugehört habt und nun noch mehr zu dem Thema Inklusion an der Uni Trier wissen wollt oder vielleicht sogar Lust habt, euch für mehr Inklusion an der Uni zu engagieren, meldet euch gern. Infos und Kontaktmöglichkeiten findet ihr unter barrierefrei.uni-trier.de. Danke fürs Zuhören.